SRF 2 Kultur.
Sie hören die Passage von Peter Vögeli. Angela Merkel ist zwar erst 8 Jahre im Amt, keine besonders lange Zeit für deutsche Verhältnisse, und dennoch hat sich in Deutschland fast schon ein Lebensgefühl Merkel eingeschlichen. Als ob die Bundeskanzlerin schon immer im Amt gewesen wäre und es immer bleiben wird. Angela Merkel ist enorm populär, obwohl sie vielen ein Rätsel ist.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Urnen zu und alle Fragen offen.
So wurde Angela Merkel Kanzlerin. Mit einer gefühlten Wahlniederlage.
Frau Merkel, die CDU-CSU ist zwar stärkste Partei, aber Schwarz-Gelb geht nicht, das ist jetzt schon klar. Sie sind weit hinter Ihren Erwartungen zurückgeblieben, sind nur noch ganz kurz vor der SPD. Sie haben also diese Wahl verloren. Woran lag's?
18. September 2005. Erwartet wurde ein fulminanter Sieg von Angela Merkel und den Unionsparteien CDU und CSU. Erwartet wurde eine schwarz-gelbe Koalition von CDU, CSU und FDP. Das Resultat aber war das schlechteste seit 1949, seit der ersten Bundestagswahl überhaupt. Faktisch bedeutete der 18. September 2005 die Abwahl einer Regierung, die es noch gar nicht gab. Selten sah man Angela Merkel so unter Schock wie an diesem Abend. So sprachlos. Und noch nie sah man Gerhard Schröder so wie an diesem Abend, wie unter Drogen. Schröder erklärte sich zum Wahlsieger, obwohl seine rot-grüne Koalition ihre Mehrheit verloren und Angela Merkel die stärkste Fraktion hinter sich hatte.
Aber verglichen mit dem, von wo wir kamen, Herr Brender, von 24% nämlich, verglichen mit dem, was wir erleben mussten in den letzten Wochen und Monaten, bin ich wirklich stolz auf meine Partei, auf die Menschen, die mich unterstützt haben, die uns gewählt haben und uns ein Ergebnis beschert haben, das eindeutig ist. Jedenfalls eindeutig, dass niemand außer mir in der Lage ist, eine stabile Regierung zu stellen.
Herr Bundeskanzler, niemand außer mir.
Und selten gab es in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik eine turbulentere Wahlsendung. Zum Beispiel bei diesem Schlagabtausch zwischen FDP-Chef Guido Westerwelle und Gerhard Schröder.
Aber entschuldigen Sie, kennen Sie die Geschichte der sozialliberalen
Koalition? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Herr Kollege Schröder, ich weiß nicht, was Sie hier vor der Sendung gemacht haben, aber ich würde jetzt gerne freundlicherweise, ich bin mir nicht ganz sicher, was da noch vor alles gewesen ist, aber wenn Sie jetzt freundlicherweise noch diesen Satz zu Ende sagen.
In der Geschichte der sozialliberalen
Koalition.
Die ist
mir auch bekannt, so wie
ich hoffe,
der Bundeskanzler.
Weil doch, weil Sie den Eindruck erweckt haben, sie sei Ihnen
jünger als Sie, aber nicht blöder.
So also wurde Angela Merkel Kanzlerin. Genauer so. Nach der turbulenten Wahlnacht hatten die in der CDU Oberwasser, Männer aus dem Westen, die Angela Merkel das Kanzleramt noch nie zugetraut hatten. Doch Merkel fasste sich, setzte voll auf Risiko, ließ sich in geheimer Wahl als CDU-CSU-Fraktionsvorsitzende bestätigen und erzielte das Rekordresultat von 98,6%. Niemand kam mehr an ihr vorbei. Weder die Rivalen aus der eigenen Partei noch Gerhard Schröder, der sich zurückziehen und einer großen Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Vizekanzler Franz Müntefering Platz machen musste. Wer sie kannte, erinnerte sich in diesen Tagen an die Geschichte mit dem Sprungbrett. Als sich die Schülerin Angela Merkel eine Turnstunde lang nicht vom 3 Meter zu springen getraute und sich erst mit dem Läuten der Pausenglocke ein Herz fasste. Und an ihren Satz, Zitat:
«Ich glaube, ich bin im entscheidenden Moment mutig, aber ich brauche beachtliche Anlaufzeiten und versuche möglichst viel zu bedenken. Spontan mutig bin ich nicht.»
8 Jahre später, 2013, sitzt Angela Merkel fest im Sattel. Ihre persönlichen Umfragewerte sind sehr hoch. Die CDU hat sie mit 99,97% als Parteivorsitzende bestätigt. Der Papst hat sie empfangen. Es gibt fast schon ein Lebensgefühl Merkel. Und bereits wird sie im Guten wie im Schlechten gelegentlich mit Bismarck verglichen. Das war Thema eines Gesprächs mit Josef Joffe, dem Herausgeber der Hamburger Zeit, Ende Januar in Davos beim World Economic Forum WEF. Die Bergsonne strahlte und die Eiszapfen tropften. Herr Joffe, herzlichen Dank, dass Sie hier sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Zu Angela Merkel, was mir auffällt, ist, sie regiert jetzt 8 Jahre. Das ist halb so lang.
Nur 8 Jahre, mir kommt es ewig vor.
Genau, das ist der Punkt. Man hat das Gefühl, Angela Merkel war schon immer und wird auch immer.
Ja.
Warum?
Warum sie schon immer war, kann ich nicht sagen, woher das Gefühl kommt. Warum sie eventuell ewig sein kann, natürlich wird kein Politiker ewig sein, ist, dass sie wahrscheinlich die erste wirklich perfekte postmoderne Politikerin ist. Postmodern in einem Satz heißt ja anything goes, man kann alles machen, die ein neues Politikstil perfektioniert hat, der sich nicht mehr wie die klassische Politik mit klaren Programmen, an klar definierte Klientel, das Proletariat zum Beispiel, die Bauern, wende, sondern ein anything goes Warenkorb entwickelt hat, der sich andauernd weiterentwickelt, um damit die größtmögliche Menge eines diffusen Publikums für sich zu gewinnen. Und keiner beherrscht das so gut wie sie jetzt. Und deshalb gebe ich ihr noch eine ganze Menge Zeit an im Kanzleramt.
Etwa 2/3 der Deutschen finden die Kanzlerin gut. Gibt es eine Art Lebensgefühl Merkel in Deutschland?
Ich glaube, das ist das postmoderne Lebensgefühl. Wir wollen vor allen Dingen in Ruhe gelassen werden. Wir wollen keine Zumutung. Wir wollen niemanden, der uns aufrüttelt und eine Richtung zerrt, wo wir nicht hinwollen, wo sie vielleicht hinwollen, aber nicht ich. Und dieser breite, große Warenkorb, den Merkel anbietet, der von links bis nach rechts geht oder von ziemlich links bis halb rechts, der fängt eine Menge Kunden ein, aber ist gleichzeitig ein Korb voller verschiedener Produkte, wo jeder sein Ding aussuchen kann. Es ist aber ein Angebot, es ist keine aufpeitschende Führungskraft, die sagt, wir müssen das oder das machen. Das heißt, sie gibt uns viel und bedroht uns wenig. Und das reflektiert ein modernes Lebensgefühl. Wir wollen keine Schröders mit seiner Agenda. Und auch es reicht keine Adenauers wie früher, die einem gesagt haben, hier geht's lang und nirgendwo anders.
Was ist Ihr the Core Values? Was sind sozusagen, es gibt daran wahrscheinlich doch gewisse Dinge, die sie mit Überzeugung vertritt.
Wer? Merkel?
Ja.
Nein, das gehört ja mit zum postmodernen Anything Goes. Dieser Warenkorb, von dem ich die ganze Zeit rede, der muss andauernd neu sortiert und neu geschichtet, neu formuliert werden. Und das setzt einen perfekten Spürsinn für das voraus, was das Volk morgen wollen könnte.
Nicht nur ihr Politikstil macht Angela Merkel so unfassbar, auch ihre Biografie. Lange wusste die Öffentlichkeit fast nichts über die ersten 35 Jahre der Kanzlerin und ihr Leben in der DDR. Die erste Biografie erschien erst im Jahre 2000. Die Kanzlerin hält ihr Privatleben sehr unter Verschluss, verrät vielleicht, dass sie gerne kocht und backt, Pflaumenkuchen zum Beispiel. Und sie hat ganz offensichtlich Schalk in den Augen. Mehr weiß man nicht, nicht einmal, wann genau sie in die CDU eingetreten ist. Irgendwann im turbulenten Sommer 1990. Aber nur 14 Jahre später ist sie Kanzlerin und CDU-Parteivorsitzende als erste Frau und aus dem Osten. Ohne Netz und ohne das übliche Netzwerk der Männer im Westen. Niemand in der bundesdeutschen Politik sei so schnell aus dem politischen Nichts so hoch aufgestiegen, bilanziert der Politologe und Merkel-Biograf Gerd Langguth. Und das gibt immer wieder Anlass zu Spekulationen. Pünktlich zum Wahlkampf ist ein Buch voller Mythen und Verdächtigungen über ihr Leben in der DDR erschienen. Das erste Leben der Angela M. Warum spricht sie so gut Russisch? Sie war doch Sekretärin für Agitation und Propaganda in der staatlich-kommunistischen Jugendorganisation FDJ und so weiter. Wenn man's ganz genau nimmt, kommt Angela Merkel aus dem Westen. Im Alter von 8 Wochen überquerte sie im Sommer 1954 in einer Tragtasche die innerdeutsche Grenze in Richtung Osten. Geboren am 17. Juli 1954 in Hamburg als Tochter des Pfarrers Horst und seiner Frau Herlind Kasner. Einen Kinderwagen gab es nicht im Haushalt Kasner. Der Vater hatte Anfang der 50er Jahre Ost-Berlin verlassen, wie viele, folgte aber dem Ruf der bedrängten Kirche in der DDR und kehrte in den Osten zurück. Zuerst ins winzige Quitzow in Brandenburg, das selbst heute nur 310 Einwohner hat. Die Kirche in der DDR stand damals unter massivem Druck des Staates, es gab zu wenig Pfarrer, Deutschland war zwar bereits geteilt, aber die Berliner Mauer stand noch nicht und die Kirche in Berlin-Brandenburg war noch nicht gespalten. Auf Angela folgten zwei jüngere Geschwister, Markus und Irene. Angela Merkel wuchs in Templin, einer Kleinstadt rund 80 Kilometer von Berlin, in der sogenannten Uckermark auf. Genauer, außerhalb dieser Kleinstadt, auf dem Waldhof, wo Horst Kassner ein Pastoralkolleg leitete, eine Aus- und Weiterbildungsstätte für angehende und aktive Pfarrer. Auf dem gleichen Gelände sind noch heute geistig Behinderte untergebracht. Zwei getrennte Einrichtungen zwar, aber im Alltag von Angela Merkel untrennbar verwoben.
Den Waldhof gibt es seit 159 Jahren. 1888 ist er hierher gezogen, vorher war er in der Stadt. Und die Häuser, die Sie jetzt sehen, das sind die alten Häuser. Die hat auch Angela gesehen, als sie hier zur Schule ging.
Sagt der heutige Leiter Uwe Eisentraut. Das Pastoralkolleg existiert nicht mehr. Aber die geistig Behinderten sind noch hier. 5 stationäre und eine ambulante Einrichtung sind auf dem Gelände, eine Primar- und eine weiterführende Schule, in der geistig Behinderte und andere Kinder zusammen lernen. Eine Werkstatt mit 320 Beschäftigten.
So dass wir Beschäftigte, Mitarbeiter, Schüler, Bewohner etwa auf 950 Personen kommen.
Beeindruckend groß.
Hallo, ah, Frau Kneipe, ja, das ist ja schön. Ne?
Heute von der Werkstatt, ich kriege zum Mittag.
Vom Mittagessen haben Sie es gekriegt. So,
du auch?
Ich habe noch nicht gegessen, aber ich gehe gleich essen. Ja, danke. Ebenso. Hat's geschmeckt, Frau Kneipe? Hat's geschmeckt?
Hm.
Das ist gut.
War lecker, als ich drauf.
Ja.
Es gibt eine Gärtnerei.
Na, das ist ja gut. Der Leiter der Gärtnerei arbeitet, das ist Herr Wutzke. Und die anderen stehen, das ist Herr Vögli vom Schweizer Rundfunk.
Ja, hallo.
Der sucht ein paar O-Töne.
Hallo.
Zum Beispiel, wie man hämmert und ähnliches. Und die anderen stehen rum.
Das Gebäude, in dem Angela Merkel aufwuchs, existiert noch. Haus Fichtengrund heißt es heute. Mehrstöckig, mächtig, grün bemalt.
Wobei wir das wesentlich umgebaut haben. Wir haben hier jetzt draus einzelne Wohnungen gemacht. Meistens ein oder zwei Zimmerwohnungen. Ja. Das Treppenhaus ist original. Sie haben hier in der ersten Etage gewohnt. Das war Ihre Wohnung quasi.
Die alte Wohnung der Kassners hat einen komplett neuen Grundriss, ist bewohnt von mehreren geistig Behinderten, die zumindest teilweise selbstständig leben können. Zum Beispiel Klaus Stefan, 70, sehr freundlich.
Sie wohnen hier in der berühmten Wohnung.
Sind Sie mit Ihrem Auto gekommen?
Ja.
Ja. Ja. Haben Sie ein Auto? Schweizer Auto?
Ich habe eins gemietet, ein Peugeot.
An Angela Merkel kann er sich erinnern.
Ja, die haben hier oben in die ganze Wohnung gewohnt mit ihren Kindern. Die haben die große Tochter, das ist die Angela. Dann haben sie noch einen großen Sohn, der heißt Markus. Und dann haben sie noch eine jüngere, blonde Tochter gehabt. Ich weiß ja nicht, wo die alle geblieben sind.
Warum wissen Sie das so genau?
Ja, ich bin ja schon seit 71 hier auf dem Waldhof. Und haben die ganze Familie hier oben noch gewohnt. Und da drüben, das gelbe Haus, da waren immer kirchliche Lehrgänge. Da sind immer Pastoren gekommen, waren alle ein paar Wochen. Und Herr Kassner hat dann da unterrichtet. Unterrichtet, ja.
Die Wohnung von damals kann man sich nicht mehr vorstellen. Aber die Atmosphäre. Angela Merkel selbst sagt, für sie sei der Waldhof eine wichtige Erfahrung gewesen, ganz natürlich mit geistig Behinderten umzugehen, in einem Land, in dem für geistig Behinderte im Grunde kein Platz war. Einzelne Patienten seien den ganzen Tag an Bänke gebunden gewesen, damals in der DDR, erinnert sich Merkel in einem Interview. Und Uwe Eisentraut, der selbst aus dem Osten stammt, erklärt:
Also die DDR oder es gehörte nicht zum Konzept der DDR, sich um Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung wirklich zu kümmern. Sie waren nicht produktiv. Sie durften, das ist immer ein Zeichen, dass man sie nicht unbedingt haben wollte, sie durften jederzeit in den Westen fahren. Die, die arbeiten konnten, durften nicht in den Westen fahren. Klaus Stephan hat ja erzählt, ich habe es so ein bisschen gehört, wir hatten hier einen Saal mit 50 Betten. Ein Saal mit 25 Doppelstockbetten. Ja, völlig unmenschlich. Und dann ist erst in den 70er Jahren das Haus, was wir jetzt abreißen wollen vorne, das wurde dann erst gebaut. Aber mit kirchlichen Mitteln, nicht mit Staatlehen.
Den Umgang der DDR mit geistig Behinderten kann er am Beispiel von Klaus Stephan in einem Satz zusammenfassen. Als dieser als Jugendlicher nicht mehr zu Hause versorgt werden konnte,
dann ist er ins Heim gekommen, weil es zu Ostzeiten ja nichts gab. Es gab ja kein betreutes Wohnen oder sonstiges. Es gab eben ein Kinderheim bis 18. Und wer älter war als 18 Jahre, ist ins Altersheim gekommen. Also eine geistige Behinderte mit 25 ist ins Altersheim gekommen.
Am Ende unseres Rundgangs schnaubt ein Pferd des Waldhofs in unser Mikrofon.
Nicht zu fassen. Wir haben da auch nichts mitgebracht. Hier, Philipp.
Der große Braune.
Ja.
Und zum Abschied dränge ich Uwe Eisentraut.
Und erzählen Sie noch die Geschichte mit dem Lidl.
So wird hier erzählt, beziehungsweise man kann es auch selber manchmal erleben, dass wenn Frau Merkel, also Angela Merkel, ihre Mutter besucht, die ja hier unweit von uns hier wohnt, dass sie dann zum Beispiel für ihre Mutter und oder mit ihrer Mutter auch einkaufen geht, unter anderem eben in einen Supermarkt hinein und ganz normal ihren Korb schiebt, an der Kasse steht, bezahlt. Das ist dann natürlich Getuschel und wenn ein hiesiger Reporter dann da ist, auch noch ein Foto wert. Aber das wäre wahrscheinlich auch bei jedem anderen Prominenten so.
Außer dass nicht jeder Prominente zu Lidl oder Aldi oder Reichelt geht.
Ja, aber andere Supermärkte haben wir ja nicht hier insofern.
Dafür wird sie geschätzt, dass sie normal und nicht eitel ist. Und es passt auch zur Uckermark, der Heimat von Angela Merkel. Templiner sind spröde.
Was halten Sie von Angela Merkel?
Das ist unsere Bundeskanzlerin. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Sagt ein Kunde in der Bäckerei. Aber die Templiner kennen sie.
Ja, die kommt hier. Von denen kenne ich sie auch hier als Schüler noch, wo sie zur Jüterschule gegangen ist. Da kenne ich sie noch her.
Und warum haben Sie sie gekannt als Schülerin? Es gab da viele Schüler.
Ja, ihr Vater, der war auch Pastor. Hat man sie eben gekannt, ne?
Den Roten Kasner nannten sie ihren Vater. Den Leiter des Pastoralkollegs, an dem angehende und aktive Pfarrer ausgebildet wurden. Eine sperrige Figur. Einerseits Pfarrer und damit für den Staat verdächtig. Einerseits im Visier der Stasi, die ihn ohne Erfolg zu erpressen versuchte. Andererseits hielt er die DDR für das bessere Deutschland und verfasste noch 1992 einen kritischen Artikel über die Wiedervereinigung. Rainer Eppelmann, Pfarrer und Oppositioneller in der DDR, Militärdienstverweigerer und nach den ersten freien Wahlen im Frühling 1990 in der DDR Verteidigungs- und, wie er sehr betont, Abrüstungsminister, erinnert sich.
Und ich kann mich daran erinnern, wie er uns erzählte, im Blick auf die weitere Entwicklung der Kirche in der Deutschen Demokratischen Republik, wir werden eine ähnliche Zukunft haben wie evangelische Kirchen in Frankreich. Das heißt, die Pfarrer gehen irgendeinem Beruf nach, als Krankenpfleger, als Taxifahrer, was auch immer. Und am Abend und am Wochenende arbeiten sie in einer kleinen evangelischen Gemeinde als Pfarrer. Und so würde das bei uns auch sein, was für uns, gelinde gesagt, ein Schock gewesen ist. Wir waren ja gerade dabei, uns auf unser Gemeindepfarramt vorzubereiten. Und ich kann mich noch erinnern, wie er da die Situation offensichtlich ein Stück weit genoss und dann sagte, und es wird nur wenige geben, die besonders theologisch qualifiziert sind. Und die wird man zu 100% in der Kirche arbeiten lassen, weil sie eben Berater, Förderer, Unterstützer der anderen sind. Und er, Kastner, würde selbstverständlich zu denen gehören, die zu 100% als Pfarrer arbeiten würden.
Horst Kastner sei mitverantwortlich für die Spaltung der Kirche in Berlin-Brandenburg in Ost und West, obwohl die Kirche zunächst die politische Spaltung überstanden hatte, schreibt der Parteienforscher und Merkel-Biograf Gerd Langguth. Und Rainer Eppelmann erzählt, dass Horst Kastner ein Vorkämpfer der berühmt und vor allem berüchtigten Kompromissformel von der Kirche im Sozialismus gewesen sei, jener umstrittenen Versöhnung zwischen Kirche und Staat.
Kastner legte großen Wert darauf, deutlich zu machen, dass unsere Kirche eben eine Kirche im Sozialismus sei. Und er sei ein bisschen enttäuscht darüber, dass man eben nicht überall wisse, dass dieser Begriff eigentlich von ihm stammt. Was meine Verwunderung zumindest eben nochmal erhöht hat, weil ich diesen Begriff von Anfang an für, na, ich sag's jetzt mal ganz vorsichtig, für missverständlich hielt.
Sagen Sie es mal deutlich?
Naja, er war im Grunde ein, letztlich sogar ein Stück theologischer Verrat. Sich mit einer Diktatur zu identifizieren, war genau das Gegenteil von dem, was im Neuen Testament drinsteht. Da hat Kirche, wenn sie Kirche Jesu Christi sein will, auf der Seite der Unterdrückten, der zu kurz gekommenen, der kleinen Leute zu sein. Und die haben spätestens seit dem 13. August 1961 in der DDR gelitten.
Am 13. August, dem Bau der Berliner Mauer, weinte Herr Lindt-Kastner den ganzen Tag. Daran erinnert sich Angela Merkel sehr genau. Die Mutter war sehr mit ihrer Heimat im Westen verbunden. Und erst 23 Jahre später durfte sie das erste Mal wieder in den Westen reisen. Zum Begräbnis ihrer Mutter, der Großmutter von Angela Merkel. Angela Merkel war nicht politisch aktiv. Aber sie interessierte sich sehr für Westdeutschland, vielleicht wegen ihrer Mutter. Sie habe schon als Schülerin sämtliche Mitglieder der westdeutschen Bundesregierung auswendig aufzählen können. Und sie erzählte dem Spiegel 1994, sie habe heimlich auf dem Schulklo die Wahl des westdeutschen Bundespräsidenten Heinemann gehört. Freiheit ist ein großes Thema für Angela Merkel, genauso wie für den heutigen ostdeutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Und Westdeutschland war ein wichtiger Bezugspunkt für sie, so wie für viele in der DDR. Der Fotografin Herlinde Kölbl, die Angela Merkel seit 22 Jahren fotografiert, der Autorin des berühmten Fotobuchs «Spuren der Macht», antwortete Merkel auf die Frage nach einer DDR-Identität, Zitat:
«Das hatte ich nie. Ich habe niemals DDR-Fernsehen gesehen, mit Ausnahme von Sportsendungen, und ich habe die DDR nie als mein Heimatland empfunden.»
Und weiter:
«Ich bin ein relativ sonniges Gemüt, glaube ich, und hatte immer die Erwartung, einigermaßen fröhlich durchs Leben zu kommen. Ich habe die DDR nicht als dauernde und totale Bedrückung empfunden, weil ich immer meine Nische hatte. Und später habe ich mich so verhalten, dass ich mit diesem Staat nicht dauernd in Konflikt leben musste.»
«Ich war eine ganz normale Schülerin»,
erzählt ihr früherer Lehrer Ulrich Besko.
Sie war ein ganz hilfsbereites, kameradschaftliches Mädchen. Sie war im Klassenverband nicht isoliert, wie manche immer so dachten, dass sie als Pfarrerstochter nur ein bisschen ein Dasein im Hintergrund führte. Kasi war der Spitzname. Wie gesagt, alles mitgemacht im Klassenverband, um nicht Außenseiter zu sein.
Als Pfarrerstochter sei sie das quasi von Haus aus gewesen. Aufgefallen sei sie höchstens durch ihre Jeans aus dem Westen. Und aufgefallen ist sie durch hervorragende Leistungen. Aber das musste sie als Tochter eines Pfarrers.
Und ihre Mutter hat ihr sehr ans Herz gelegt, lerne, sei fleißig, als Pfarrerstochter ohne Leistung, ohne sehr gute Leistung wirst du keinen Weg Abitur und Studium machen können.
Angela Merkel war mit Abstand die Beste, nicht nur in Mathematik, sondern auch in Russisch, einer Sprache, die es ihr sehr angetan hatte und die sie so gut beherrschte, dass sie sogar an die sogenannte Internationale Russisch-Olympiade nach Moskau geschickt wurde, was nur die besten DDR-Schüler schafften. Noch heute kann sich Angela Merkel problemlos mit Präsident Putin unterhalten. Angela Merkel studierte Physik, heiratete das erste Mal mit 23 Jahren den Physikstudenten Ulrich Merkel und ließ sich 4 Jahre später 1981 wieder scheiden. Der Fotografin Herlinde Kölbel sagte sie, die große Liebe sei es nicht gewesen. Zitat:
Wir haben geheiratet, weil alle geheiratet haben.
An der Akademie der Wissenschaften in Berlin-Adlershof arbeitete die junge Physikerin und schrieb ihre Doktorarbeit. Eine Nische im Schatten des DDR-Sozialismus. Der frühere Basler Theaterintendant Michael Schindhelm, der damals wie sie an der Akademie arbeitete, hat diese Schattenwelt von damals in seinem Roman Roberts Reise eingefangen.
Die Uhren gingen hier noch langsamer als anderswo. Der Stoffwechsel der Welt war restlos entschleunigt. Die Sträucher vor den Fenstern hatten die Jahreszeiten vergessen und trugen noch im Winter Früchte.
Und Angela Merkel, die im Roman Renate heißt, wird so beschrieben.
Renate, mit der ich das Büro teilte, war das Vorbild einer illusionslosen Jungwissenschaftlerin. Sie promovierte seit etlichen Jahren vor sich hin. Pathos beseelte sie nur im Zusammenhang mit einsamen Radtouren in der Mark Brandenburg.
Angela Merkel arrangierte sich mit dem Staat. Sie war sogar an ihrem Institut im Sekretariat der kommunistischen Jugendorganisation FDJ angeblich für Agitation und Propaganda zuständig. Sie selbst bestreitet das. Sie habe nach ihrer Erinnerung lediglich Kulturveranstaltungen organisiert. Was aber unbestritten ist, als einer ihrer besten Freunde in den Westen abgeschoben wurde, weigerte sie sich, seine Briefe anzunehmen, weil ihr das beruflich hätte schaden können. Am 9. November 1989, nach der berühmten Pressekonferenz von Günter Schabowski, die den Fall der Mauer auslöste, ging sie nicht zur Grenze, sondern zunächst in die Sauna, wie meistens donnerstags, und erst danach an die Mauer und für einen kurzen Abstecher nach West-Berlin. Der DDR-Bürgerrechtler Rainer Eppelmann, der nach Schabowskis Pressekonferenz an die Mauer eilte, verteidigt die Kanzlerin.
Ich bitte Sie, wie viele Bewohner hatten Ost-Berlin? Ihr habt 1,5 Millionen. Zu der Zeit, als ich dahin kam, stand an der Bornholmer Straße 150 Leute. An all den Grenzübergängen haben höchstens 10.000 von 1,5 Millionen gestanden. Warum sollte da Angela Merkel bei sein?
Weil sie eine kluge Frau ist,
ja, wie wir wissen, heute Bundeskanzlerin. Ist richtig. Unter den 1,5 Millionen gibt es aber sicher auch noch eine ganze Menge andere, die ganz, ganz klug gewesen sind. Ich glaube, sie hat nicht die Neugierde gehabt, die Wolfram Hülsemann und ich zum Beispiel gehabt haben. Oder die Neugierde, die viele andere gehabt haben, die sich gesagt haben, na, das will ich mir doch gleich mal angucken. Soll ich Ihnen sagen, was die allermeisten gemacht haben an dem Tag? Die meisten haben zu Hause vorm Fernseher gesessen. Und wenn sie denn noch aufgestanden sind, dann sind sie aufgestanden, nachdem sie merkten, jawohl, die ist tatsächlich offen. Vorher gab es ja keine Bilder. Die Leute sind vorm Fernseher und haben zu Hause auf dem Sofa gesessen. Die allermeisten waren an der Nacht nicht an der Grenze.
Genau, aber ich dachte eben, weil sie klug ist und heute die Bundeskanzlerin.
Und es gibt doch auch viele andere Kluge, die in der Nacht da nicht gewesen sind. Ich bin froh darüber, dass sie Bundeskanzlerin ist, obwohl sie am 9. November in der Sauna gesessen hat. Das würde ich ihr also nicht vorwerfen. Das verwundert mich auch nicht, weil es sind zwar nachher Tausende gewesen, aber nicht die Mehrheit der Berliner.
Aber dann kann es sich auch Bürgerrechtler Eppelmann nicht verkneifen.
Es hat ja immer was mit Risiko zu tun. Die 70 oder 100 oder 120.000, die da am 9. Oktober in Leipzig auf der Straße waren, das waren ja Leute voller Zivilcourage und Mut. Die wussten ja, wenn sie jetzt auf die Straße gehen, kann dir das passieren, dass auf dich geschossen wird, dass du eingesperrt wirst, dass du zusammengeschlagen wirst. Das Risiko sind selbst bei den 120.000 ja nicht die Mehrheit der Leute gewesen, sondern immer nur eine zum Glück ausreichende, aber Minderheit. Zu denen gehörte Angela Merkel nicht. Und sie ist so fair, hat auch nie gesagt, ich bin eine Bürgerbewegte gewesen, die die friedliche Revolution in der DDR eingeleitet hat.
Erst kurz vor Weihnachten 1989, zu einem ungefährlichen Zeitpunkt, trat Angela Merkel in den demokratischen Aufbruch ein, der Partei von Rainer Eppelmann.
Sie gehörte zu denjenigen, vielleicht war das sehr ehrlich, als sie zu uns kam, als sie sagte, jetzt lohnt sich das. Klammer auf, ohne dafür zusammengeschossen, ohne dafür bestraft zu werden, ohne dafür benachteiligt zu werden, Klammer zu, sich in diesem Land alternativ politisch zu engagieren.
Angela Merkel kam aus der zweiten Reihe, ganz nach oben. Das kann die westdeutsche Grüne Antje Vollmer, von 1994 bis 2005 Bundestagsvizepräsidentin und während über 10 Jahren mit Angela Merkel im Bundestag, überhaupt nicht verstehen.
Meine größten Zweifel in Bezug auf Angela Merkel betreffen nicht die Zeit im Bundestag, sondern die Zeit vorher. Ich habe immer nachgedacht, wie kann das sein, dass eine so intelligente junge Frau in der DDR groß wird, ohne irgendetwas an politischer Leidenschaft zu entwickeln. Es ist ja nichts bekannt. Und wenn man dann die Zeiten sieht, das waren dann immerhin Gorbatschow-Zeiten, da kribbelte doch jeder, der irgendwie ein politisches Gespür hat, vor Erwartung, es kommt was, ich will dabei sein, ich muss mich engagieren. Und in der Zeit hat sie ihre naturwissenschaftliche Karriere vorbereitet, sich mit Freunden getroffen und völlig unauffällig gelebt. Und ich habe immer gedacht, so kann man nicht Politiker werden.
Ihre Augen glitzern beim Thema Merkel. Für Antje Vollmer ist Angela Merkel eine Opportunistin.
Und ich glaube, sie hätte damals in jede Partei eintreten können. Auch Bündnis 90, auch Sozialdemokraten, vielleicht sogar eine Liberale werden können. Es muss reiner Zufall gewesen sein, wo dann plötzlich die Stelle frei war und ihre Qualifikation war auch wiederum keine politische, sondern eine, dass sie sich als Naturwissenschaftlerin schon mit Computern auskannte.
Angela Merkel hat tatsächlich als erstes beim demokratischen Aufbruch Anfang 1990 Computer aus dem Westen installiert, weil nur sie es konnte. Sie wurde zwar nach den ersten freien Wahlen 1990 vor allem aus Gründen des Parteienproports, aber auch wegen ihres Talents stellvertretende Pressesprecherin der CDU-Regierung unter Lothar de Maizière. Und aus Quotengründen, Frau, Osten, protestantisch, passte sie perfekt ins erste gesamtdeutsche Kabinett von Helmut Kohl. Zwar wurde sie zunächst als Kohls Mädchen verspottet, erhielt das wenig prestigeträchtige Ministerium für Frauen und Jugend, später aber das brisante Umweltministerium. Es war die Zeit der Castor-Anti-Atom-Proteste, mit 30.000 Polizisten im Einsatz. Nach der Wahlniederlage von Helmut Kohl 1998 wurde sie CDU-Generalsekretärin und im Strudel der sogenannten Spendenaffäre von Kohl und seinem Nachfolger Schäuble als Parteivorsitzenden erschien Angela Merkel plötzlich als Jeanne d'Arc und wurde an sogenannten Regionalkonferenzen per Akklamation von der Parteibasis zur Retterin ausgerufen, ohne formelle Abstimmung und später zur neuen Parteivorsitzenden gewählt. Zu diesem Zeitpunkt war ihre Biografie genau die richtige. Eine Physikerin aus dem Osten, unbelastet vom Politsumpf der Westpartei CDU. 2002 ließ sie CSU-Ministerpräsident Edmund Stoiber ein letztes Mal geschickt den Vortritt als Kanzlerkandidat, aber nach dessen knapper Niederlage bei den Bundestagswahlen stand niemand mehr in den Unionsparteien zwischen ihr und der Macht. Bei ihrer Rede zum 13. Jahrestag zur deutschen Einheit erklärte die unangefochtene Oppositionsführerin selbstbewusst:
Vor einigen Wochen fragte mich ein Journalist in einem längeren Gespräch, sagen Sie mal, Frau Merkel, wenn Sie sich 1990 anders entschieden hätten und nicht in die Politik und zur CDU gegangen wären, was würde der CDU eigentlich fehlen? Ich, habe ich gesagt.
Das sieht Karl Feldmeier, der für die Frankfurter Allgemeine FAZ 25 Jahre lang die CDU beobachtet hat, ganz anders.
Man muss mit seinen Freunden Überzeugungen teilen, wissen, wofür man kämpft, wofür man sich engagiert. Und Frau Merkel engagiert sich nur für eins, für ihren Machterhalt. Am Tag nach der verlorenen Bundestagswahl weiß kein Mensch mehr, wie man Merkel schreibt.
In ihrer heftigen Kritik sind sich der konservative FAZ-Journalist und die Grüne, die in den 70er Jahren sogar im Umfeld von maoistischen Gruppen politisch aktiv war, gleicher Meinung. Und was sie vereint? Sie sind beide aus dem Westen. Angela Merkel fehlt auch 24 Jahre nach der deutschen Einheit der westdeutsche Stallgeruch. Und das sorgt für Irritationen. Wenn Helmut Kohl pfälzerte, gerne Saumagen aß, für die deutsche und europäische Einheit Tränen vergoss, wirkt Angela Merkel manchmal fast aseptisch. Es fehlt ihr nicht nur der westdeutsche, sondern auch der ostdeutsche Stallgeruch. Vielleicht muss das so sein. Sie hat keine starke Hausmacht im Westen und als Vorsitzende des politisch unbedeutenden Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern auch nicht im Osten. Und so wie Barack Obama nicht als schwarzer Präsident auftritt, kann sie auch nicht als Ostdeutsche politisieren. Karl Feldmeier versteht ihre Kühle.
Frau Merkel war immer in einer, glaube ich, prekären Situation in der DDR. Und sie war in einem Klima, bei einem politisch-menschlichen Klima, wo man nicht vertrauen durfte, sonst fiel man sehr schnell auf die Nase. Und deswegen verstehe ich auch diese starke, kühle Distanz, auch das Misstrauen, glaube ich, gegenüber anderen Menschen.
Und er bewundert ihren Intellekt.
Man darf eins nicht vergessen. Frau Merkel ist intellektuell ihrem Umfeld, dem politischen Milieu, meilenweit überlegen. Ihre intellektuelle Präzision und Schärfe und Kombinationsgeschwindigkeit ist mit dem, was da sonst noch rumläuft, überhaupt nicht zu da hält keiner stand.
Aber wo Antje Vollmer bei Angela Merkel politische Niederlagen vermisst, die prägen und Überzeugungen formen, vermisst Karl Feldmeier Inhalte. Fleisch am intellektuellen Knochen.
Ich habe den Eindruck, dass bei Frau Merkel Inhalte im Grunde irrelevant sind. Der einzige Inhalt, der für sie zählt, ist der Machterhalt.
Ein Beispiel.
Die Entscheidung, aus der Atomkraft auszusteigen. Das hatte mit Angst nichts zu tun bei einer Physikerin, sondern das hatte was mit einer Abwägung zu tun. Wenn ich die Atomkraft kippe, mich von der lossage, dann nehme ich erstens den Grünen ihre gefährlichste Waffe für die nächste Bundestagswahl. Und zweitens nehme ich ihnen das Argument, das sie bei vielen Wählern am attraktivsten macht. Ich mindere ihre Attraktivität und ihre Gefahr, die von ihnen ausgeht. Und ich erweitere meine Optionen, meine Koalitionsmöglichkeiten, denn niemand weiß im Voraus, wie eine Wahl ausgeht. Ich habe das jetzt nur als Beispiel genannt, wie beliebig für sie Inhalte sind.
Oder die Abschaffung der Wehrpflicht von einem Tag auf den anderen.
Ich befürworte die Wehrpflicht, hat sie einige Tage vorher noch gesagt. Und dann ruckzuck, ich lasse sie fallen. Es ist beliebig. Inhalte sind für Frau Merkel beliebig.
Karl Feldmeier redet sich fast schon in Rage.
Diese Positionsveränderungen sind nicht das Ergebnis von Beratungen der Partei. Da gibt es keine Parteitage drüber. Da gibt es gar nichts, sondern da gibt es eine Mitteilung von der Frau von der Leyen und von der Frau Merkel, dass sie das deckt. Und das war's dann.
Diese Kritik ist fast gefährlicher als die neue Partei Alternative für Deutschland, die einen momentan unrealistischen Austritt Deutschlands aus der Eurozone fordert. Feldmeiers Kritik kommt aus der bürgerlichen Mitte. Er ist ein engagierter Staatsbürger, ein Konservativer, ein Bildungsbürger, ein klassischer CDU-Wähler im Grunde.
Aber was machen Sie dann jetzt am 22. September? Was wählen Sie dann jetzt?
Ich? Das kann ich Ihnen sagen. Ich wähle ungültig. Ich gebe zu, das ist eine völlig unbefriedigende Entscheidung für einen Menschen, der politisch sein ganzes Leben hoch motiviert war und auch inhaltliche Vorstellungen immer vertreten hat und den größten Teil seines Lebens nicht immer, aber doch überwiegend CDU gewählt hat. Aber ich kann das für mich nicht mehr akzeptieren.
Noch hat Angela Merkel mit ihrem Politikstil Erfolg, den der Zeitherausgeber Josef Joffe am Anfang dieser Sendung postmoderne Beliebigkeit genannt hat. Und der frühere SPD-Chef Franz Müntefering, Vizekanzler in der Grossen Koalition unter Angela Merkel bis 2009, übt sich in Galgenhumor.
Also ich habe sie dann immer so qualifiziert und glaube, so ist sie auch. Wenn man in ein Flugzeug steigt, das sie lenkt, muss man keine Angst haben. Die ist technisch sehr gut. Du stürzt garantiert nicht ab. Das Problem ist, du weißt nicht, wo du landest. So ist das. Also da ist sie sehr flexibel und also die würde auch keine Hemmungen haben, alle unsere Themen aufzunehmen und zu machen, wenn sie sehe, dass sie damit dann auch gewinnt. Da muss man immer mit rechnen.
Ein skeptischer Gerd Langguth, Politikwissenschaftler und Merkel-Biograf, kommt zum selben Schluss.
Bisher hat ihr der Erfolg recht gegeben.
Ein Grund sei ihre Herkunft.
Also ich denke zum Beispiel als frühere Bürgerin der Ex-DDR. Von daher ist auch zu erklären, dass sie alles Ideologische ablehnt. Denn sie kommt ja aus einem Staat, in dem die Ideologie, in diesem Falle die marxistisch-leninistische Ideologie, eine so große Rolle spielt.
Dass sogar CDU-Mitglieder nicht wissen, wofür Angela Merkel steht, erschüttert die Bundeskanzlerin nicht. Angela Merkel in der Sendung Anne Will 2009.
Wenn selbst der CDU-Ortsverband aus dem Schwarzwald nicht genau weiß, wofür Sie stehen, wie viel Bauchschmerzen macht Ihnen das dann?
Ehrlich gesagt gar keine.
Echt?
Nee. Und zwar glaube ich, dass ein gewaltiger Unterschied dazu besteht, ob man einen Kanzler im Rückblick anguckt, da mache ich mir keine Sorgen, dass den Leuten irgendwas einfällt. Oder auch bei mir. Oder aber, dass man mitten in den täglichen Entscheidungen ist und immer gucken muss an 100 Stellen, was gerade passiert. Und da ordnet und sortiert sich das noch nicht so gut. Also da bin ich sehr gelassen.
Wolfgang Stock, früher ebenfalls FAZ-Journalist und Autor der ersten, sehr positiven Merkel-Biografie aus dem Jahre 2000, verteidigt die Kanzlerin.
Angela Merkel hat schon einen ganz, ganz festen Wertekanon, den sie vertritt. Zum Beispiel die Orientierung nach Westen zu unseren Verbündeten Amerika. Und ganz besonders wichtig für sie und eigentlich die Summe all dieser Dinge, ihren ganz, ganz hohen Stellenwert, den sie der Freiheit einräumt.
Noch 2003 vertrat Angela Merkel einen pointiert wirtschaftsliberalen Kurs.
Wahr ist, unser Gemeinwesen braucht alle drei Werte. Die Freiheit, die Solidarität, die Gerechtigkeit. Wahr ist aber auch, unser Gemeinwesen braucht eine Neujustierung dieser drei Werte in ihrem Verhältnis zueinander. Und ich sage ausdrücklich, eine Neujustierung zugunsten der Freiheit. Oder anders gesagt, damit Solidarität und Gerechtigkeit wieder gelebt werden können, muss die Freiheit in unserer Wertehierarchie wieder deutlich von unten nach oben kommen.
Merkel unterstützte als Oppositionsführerin folgerichtig die umstrittene Agenda 2010 von Gerhard Schröder, die den Sozialstaat beschränkte. Doch nach der Fastniederlage 2005 fühlte sie sich wohl in einer großen Koalition mit der SPD. Nahm sie Distanz von einem wirtschaftsliberalen Kurs. Hob sie unter dem großen Schirm der großen Koalition gemeinsam mit der SPD das Rentenalter auf 67 an. Sie verwaltete den Wirtschaftsaufschwung Schröders und dann die Wirtschaftskrise. Allerdings sehr geschickt, sie flog politisch auf Sicht und warf bei Bedarf die EU-Regeln über Bord. Ihr geflügeltes Wort war alternativlos.
Sie ist eigentlich keine Politikerin. Es ist ein Betriebsunfall der deutschen Politik nach der Wiedervereinigung, dass jemand wie Angela Merkel, obwohl sie überhaupt keine Politikerkarriere hatte, als naturwissenschaftlich geprägte Frau in dieses Amt kommen konnte. Ein wunderbarer Betriebsunfall, der Deutschland sehr viel Gutes getan hat und ich glaube auch Europa und der Welt. Aber es ist eine Anormalität der Geschichte.
Lautet das Resümee von Wolfgang Stock. Das ist es, was auch Karl Feldmayer denkt, allerdings im negativen Sinn. Er kennt Merkel sehr gut. Er war der Journalist, dem Angela Merkel im Dezember 1999 den berühmten Artikel anbot, indem sie mit Helmut Kohl und der Spendenaffäre abrechnete und ihn politisch ins Offside stellte. Ohne den amtierenden CDU-Vorsitzenden Wolfgang Schäuble einzubeziehen oder auch nur zu informieren.
Ich saß in meiner Redaktion nachmittags, das Telefon klingelt und Frau Merkel ist am Apparat. Und sagt mir, Herr Feldmayer, die Situation ist doch sehr zugespitzt und schwierig und ich würde gerne dazu in einem Gespräch mit Ihnen Stellung nehmen. Wären Sie bereit, mit mir ein Gespräch zu führen? Sage ich selbstverständlich, warum nicht? Und dann hakt sie und sagt, oder aber, ich könnte Ihnen auch einen Artikel anbieten, der ist fertig. So verabredet, eine Viertelstunde später lag das Manuskript auf meinem Schreibtisch.
Natürlich hat er die Brisanz sofort erkannt.
Sonst wäre ich ja mein Geld nicht wert.
Feldmeier kritisiert, dass Angela Merkel auf eigene Rechnung spielt und zitiert sie mit ihren eigenen Worten.
Eigentlich gewinnt immer der, der sich nicht an die Spielregeln hält. Das wollte ich lange nicht glauben, aber es ist so.
Auch dieser Satz ist in einem Interview mit der Fotografin Herlinde Kölbl gefallen. Seit 1991 fotografiert Kölbl Angela Merkel einmal pro Jahr. 1998 ist der Langzeitfoto- und Interviewband «Spuren der Macht» erschienen, in dem Kölbl neben anderen auch Gerhard Schröder und Joschka Fischer porträtiert hat. Angela Merkel hat sie nicht zufällig ausgewählt.
Sie hatte von Anfang an, obwohl sie unerfahren war und auch dann beim Fotografieren scheu war, aber sie hatte schon damals eine Eigenwilligkeit, eine gewisse Stärke und Kraft, die unübersehbar war.
Und jetzt noch mehr.
Naja, sie hat sich natürlich verändert. Also von dem schüchternen Mädchen ist sie zur sehr selbstbewussten Frau geworden. Und es ist auch interessant, wie sie geht. Sehr aufrecht. Sehr, sehr sicher. Also für mich ist auch immer bei allen Menschen der Gang, wie jemand geht. Und sie geht sicher. Sie tritt also richtig auf. Da hat sie sich sehr verändert. Sie ist natürlich etwas fülliger geworden im Laufe der Zeit. Ich habe auch damals alle, die mitgemacht haben, immer gefragt, wie viel haben Sie zugenommen? Das ist eine der Standardfragen gewesen. Das gehört einfach dazu, weil Sie eben so ein unregelmäßiges Leben führen.
Und an einem kleinen, aber nicht unwichtigen Detail hat sich für die Fotografin der Moment gezeigt, in dem Angela Merkel Kanzlerin wurde.
Es gab eine äußere Veränderung, und zwar eine äußere Veränderung, sie ist eigentlich fast bis zur Kanzlerschaft, war sie nie geschminkt. Also alle Bilder, die ich gemacht habe vorher, hatte sie nie ein Make-up drauf, nichts. Und mit der Kanzlerschaft, das heißt, es fing ja schon im Wahlkampf an, wurde natürlich ihre Frisur verändert, ihr ganzes, sozusagen ihr Äußeres wurde etwas verschönt. Und seitdem hat sie auch Make-up jedes Mal und man sieht es natürlich auch.
Im Grunde erstaunt nicht das Make-up, sondern der späte Zeitpunkt des Make-up. Rainer Eppelmann hat eine Begründung.
Ich kann mich erinnern, dass ich ihr mal gesagt habe, weil ich das immer wieder gehört habe von Leuten, Angela, unsere Angela, wie sieht die denn aus? Ich habe gesagt, weißt du das? Dass viele Leute sagen, wir finden es schlimm, dass du aussiehst wie, du gehst früh morgens dreimal mit dem Kamm durch deine Haare, aber die haben noch nie einen Friseur gesehen. Und da hat sie mir, glaube ich, sehr ehrlich gesagt, ich weiß das natürlich, aber das ist so das Letzte von mir als Mensch. Ich ziehe ja schon Jacken und Hosen und sonst was an, weil mir Berater oder Beraterinnen sagen, das müssen sie jetzt machen, sonst nimmt man sie nicht ernst als Generalsekretärin oder als Ministerin oder was auch immer. Das brauche ich für mich, um so ein bisschen auch noch ich zu sein. Und du weißt nicht mehr, wie lange das hier gedauert hat, aber es war kein Jahr. Da ging sie dann auch zum Friseur.
Mit dem Blick durch die Linse hat Herlinde Kölbl auch einen Blick auf das Rätsel Angela Merkel gewagt. Ihre Erklärung für den erstaunlichen Erfolg von Angela Merkel.
Und ich glaube, ein wesentliches Merkmal von ihr ist, dass sie uneitel war. Dass sie nicht so wie viele Männer in der Politik, auch damals, oder Gerhard Schröder, der ja auch bei dem Projekt dabei ist, oder Joschka Fischer, das sind so diese Art, wie Männerpolitik oder überhaupt wie Männer vielleicht sind, die Flügel schlagen. Und sie hat ihr Ego immer im Zaum gehabt. Also zum Beispiel Gerhard Schröder hat am Zaun gerüttelt am Kanzleramt und hat gesagt, da will ich rein. Das ist so gegensätzlich von dem, wie Angela Merkel ist, dass niemand gesehen hat, oder die, vielleicht wollten die Männer auch ihre Kraft nicht sehen, die sie hat. Sie wurde immer unterschätzt. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass sie wie so unter einer Tarnkappe gegangen ist und die Männer eben sie nicht beachtet haben und zu spät gesehen haben, was diese Frau kann, was diese Frau will. Und da war es dann schon zu spät. Da waren die Alarmanlagen eben, haben zu spät begonnen. Da waren sie schon viele, viele der Männer dann schon eben auch ausgeschaltet.
Ihr positives Fazit:
Manche Menschen werden ja arrogant, wenn sie sozusagen die Spitze der Macht erreicht haben, und überheblich. Und das ist sie nicht. Da spürt man wirklich noch ihre Bodenhaftung und dass sie eben auch sie selber immer noch reflektiert. Und ich denke, das ist eine sehr positive Eigenschaft, dass sie immer noch einen Blick auf sich selbst hat und nicht selbstverliebt ist.
Ganz anders als ihre männlichen Kollegen.
Joschka Fischer sagte, die Macht darf einen nicht haben. Man muss wissen, wer man ist, woher man kommt. Und das Interessante war dann, wie er dann Außenminister wurde. Irgendwann mal hatte ihn die Macht, und zwar total.
Die Fotografin von Angela Merkel glaubt, dass die Kanzlerin etwas schafft, was vielen Männern an der Macht höchst selten gelingt.
Ich denke schon, dass sie ihren Kern behalten hat und auch schützt ihren Kern. Ich denke, sie versteht es ganz gut, noch bei sich zu sein.
Sie hörten eine Passage von Peter Vögeli.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.